SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage mit Annelis Berger. Ein halbes Jahrhundert ausgefüllt mit Musik, Musik, Musik. Immer wieder neu, immer wieder anders, reich und voller Klangwunder. Der lettischstämmige Geiger Gidon Kremer ist eine herausragende Musikerpersönlichkeit der Klassik. Dass er über 100 Platten und CDs eingespielt hat und unter allen großen Dirigenten als Solist auftrat, ist nur die eine Seite seiner Karriere. Der anderen versuchen wir hier auf die Spur zu kommen, im Gespräch mit dem Geiger, der eigentlich nie Interviews gibt, sich aber eine halbe Stunde Zeit genommen hat, rund um seinen 70. Geburtstag herum, für SRF 2 Kultur sich meinen Fragen zu stellen. Gidon Kremer. In einem Hotel in Basel traf ich auf einen ernsten, zurückhaltenden Gesprächspartner, der vorsichtig seinen Tee trinkt, seine Antworten gut abwägt und den eine Aura der Abgeklärtheit umgibt. Und natürlich, ich habe mich im Vorfeld auch durch die umfangreiche Diskografie von Gidon Kremer gewühlt. Darf ich Ihnen noch zum Geburtstag gratulieren oder ist das viel zu spät?
Es ist nie zu spät.
Was haben Sie sich gewünscht zu Ihrem, oder was wünschen Sie sich zu Ihrem 70. Geburtstag?
Dass ich mehr Zeit habe. Dass ich mehr Zeit habe für mich auch, aber auch für Projekte, die mich noch beschäftigen. Dass ich lerne, wie ich mir diese Zeit nehmen kann. Kurz und gut, dass ich mehr Herr der Zeit bin.
Vor 20 Jahren, Gidon Kremer, zum 50. Geburtstag hatten Sie sich selber etwas geschenkt, nämlich ein Ensemble, also ein Orchester, die Kremerata Baltica mit jungen Musikerinnen und Musikern aus den baltischen Staaten. Ein sehr kostbares Geschenk, eins, das Sie wahrscheinlich bis heute beglückt. Sie sind auch jetzt gerade wieder auf einer großen Tournee damit. Sie waren in den USA, jetzt in Europa und zum Glück auch in der Schweiz. Was macht ihn aus, den Geist dieses Orchesters?
Es ist wunderbar zu spüren, dass nach 20 Jahren intensiver Tätigkeit das Orchester noch immer denselben Geist hat wie die erste Besetzung. Aber es kamen sehr viele Jugendliche dazu. Ich habe immer Ausschau gehabt auf die nächste Generation. Mir war es wichtig, dass das Orchester jung bleibt. Und weil in die Kremerata eben nur Musiker passen, die nicht nur gut spielen, sondern die auch das Konzept irgendwie vertreten, ohne Routine zu musizieren, Interesse zu zeigen für allerlei Überraschungen. Ich selber bin ein Mensch der Überraschung, lass mich gerne überraschen, aber ich überrasche auch andere. Und diesen Geist der Überraschung, der Erweiterung des Horizonts, trägt auch die Kremerata Baltica mit mir. Und ich freue mich, dass die Sache weitergeht.
The Seasons Digest für Geige, präpariertes Klavier, Streichorchester und Schlagzeug mit der Kremerata Baltica. Wenn Sie mit diesen jungen Leuten, Sie haben gesagt, eben das Durchschnittsalter ist immer noch 32 Jahre Ihres Ensembles, wenn Sie mit denen auf Tournee sind, wird Ihnen da die Vergänglichkeit bewusst, die Vergänglichkeit des Lebens? Oder ist es auch so, dass Sie manchmal wieder jung sein möchten?
Wahrscheinlich will man immer jünger sein, als man ist. Aber ich genieße auch Zusammenarbeit, das Miteinandersein mit den jungen Musikern, das erfrischt vielleicht. Ist das sozusagen ein Versuch, jünger zu bleiben. Aber das Leben auf Tournee, Leben auf Reisen ist ein sehr anstrengendes. Für die jungen Menschen nicht weniger anstrengend als für mich. Es bedeutet, sehr oft fern von zu Hause zu sein und das Privatleben diesem beruflichen Leben zu unterstellen.
Wie macht man denn das, wenn man risikoreich spielen will? Man will ja gut proben und Sie sind ein Spitzenorchester oder Ensemble. Was macht man, damit das nicht routiniert klingt? Was ist da das Geheimnis?
Man spielt immer neue Musik. Man will das Repertoire nicht nach dem Merkmal, was das meist Erfolgreiche war oder was am meisten vom Publikum erwünscht wird oder von den Veranstaltern. Man geht seinen eigenen Weg. Man verfolgt die Zusammenarbeit mit verschiedenen Komponisten. Man geht auf Entdeckungsreisen in die Geschichte der Musik und freut sich, wenn jemand wie zum Beispiel heutzutage Mieczysław Weinberg eine Renaissance erlebt und man dazu was beitragen kann. Wir haben zu unserem Jubiläum alle Kammersymphonien eingespielt von Mieczysław Weinberg, einem der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts.
Das ist ein polnisch-russischer Komponist, den Sie quasi eigentlich zur Renaissance auch verholfen haben, mit Ihrer ganz neuen CD jetzt, wo Sie seine Streicher-Sinfonien und auch das Quintett, das Klavierquintett eingespielt haben. Dieses Klavierquintett arrangiert für Ihr Ensemble natürlich.
Das stimmt. Wir haben dazu beigetragen, dass viel mehr Menschen heutzutage Weinberg erkennen oder Interesse an ihm bekunden. Es ist ein immer noch unterschätzter Komponist, aber unser kleiner Beitrag wurde gewürdigt und erkannt und deswegen spielen wir auch auf dieser Tournee öfters Werke von Mieczysław Weinberg.
Und Sie sagen, es sei einer der wichtigsten des 20. Jahrhunderts tatsächlich?
Ja, ich glaube schon. Jedenfalls von den Komponisten, die aus Russland kommen, ist wahrscheinlich Mieczysław Weinberg einer der wichtigsten Komponisten neben Dmitri Schostakowitsch.
Die Kammersinfonie Nummer 1 von Mieczysław Weinberg, das Presto, gerade neu eingespielt von der Camerata Baltica.
Thank you.
Gidon Kremer, bereuen Sie irgendetwas? Würden Sie irgendetwas anders machen, wenn Sie nochmal von vorne anfangen könnten?
Nein, ich würde mich nicht beschweren über mein Schicksal. Es gab sehr vieles, was ich zu überwinden hatte. Aber es sollte so sein, wie es eben kam. Und insofern, nein, ich würde nichts anders machen.
Was war denn die größte Hürde, die Sie überwinden mussten?
Hürden gibt es immer. Nicht nur für mich, für jeden Menschen gibt es Hürden. Im Kleinen, im Großen erkannt zu werden, respektiert zu werden. In einem Land, in dem ich aufgewachsen bin, in der totalitären Sowjetunion, nahezu als Ausländer, weil meine Geschichte geht in die europäische Geschichte hinüber. Mein Großvater Schwede, meine Mutter Deutsche, mein Vater Balte. Ich habe eigentlich keine russischen Wurzeln, obwohl ich mein ganzes Leben Russisch spreche und wahrscheinlich die russische Sprache immer noch am meisten benutze, auch eine enge Verbindung zur russischen Kultur habe. Aber für viele war ich in meiner Jugend ein Fremder, was ich nie sein wollte. Ich wollte schon meinen eigenen Weg gehen, aber ich habe mich mit meiner Umwelt eigentlich auf Du verstanden. Die Umwelt aber, ich meine jetzt die Politiker, die entscheidenden Kräfte, die Ideologen, haben in mir nicht unbedingt einen eigenen erkannt. Und so blieb ich auch irgendwie ein Fremder. Wie ich auch heute für viele Veranstalter ein Fremder bin, weil ich nicht das mache, was sie von mir erwarten, sondern immer nach Lösungen suche, die originell sind, die wichtig sind in unserer Zeit. Das befremdet einige Veranstalter, Managements, vielleicht auch das Publikum. Aber andersrum bin ich eben froh, dass ich es doch geschafft habe, meinen eigenen Weg zu gehen, mein eigenes Leben zu leben. Meine eigene Handschrift zu haben. Insofern bereue ich es nicht. Es bedeutet aber hier und da immer wieder ein Kampf oder ein Kämpfchen.
Fratres von Arvo Pärt. Musik aus dem Mittelalter hat den estnischen Komponisten zu diesem Stück inspiriert. Er, dessen Musik Sacred Minimalism genannt wird oder New Simplicity. Fratres hat als Titel aber auch einen pazifistischen Touch. Und dass Gidon Kremer sich immer wieder zu solcher Musik hingezogen fühlt, das heißt zu tonaler, sogenannt einfacher Musik, das hat man ihm auch vorgeworfen. Vielleicht ist das der Grund, dass mir der Musiker erklärt, ohne dass ich ihn darauf anspreche, was sie für ihn bedeutet, die Minimal Music.
Mich berühren Werke wie die von Arvo Pärt, um noch einen sogenannten Minimalisten zu nennen. Für die Komponisten New Complexity suchen, ist jemand wie Georg Pilitz, ist genauso wie Philipp Glass, den ich viel spiele, oder Arvo Pärt, kein Thema. Solange das nicht zum System wird, solange sich Menschen, Komponisten nicht äußern, dass sie einer Schule zugehören, New Simplicity oder was sonst, Minimal Music, ist es in Ordnung, dass sie auf verschiedene Art ihre eigene Handschrift suchen und ab und zu finden. Ich glaube, die Musik von zum Beispiel von Philipp Glass ist immer erkennbar und sein Minimalismus ist eben seine Handschrift. Genauso wie das auch mit Gia Cancelli ist, wie es auch mit Arvo Pärt ist.
Fratres für Violine, Streichorchester und Perkussion von Arvo Pärt. Gidon Krämer spielt hier mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Sie wirken sehr gelassen, wie Sie da so sitzen und mitten in einer Tournee, eigentlich anstrengend. Sie wirken nicht müde, aber doch sehr in sich ruhend, Herr Krämer. Ja, gehen wir doch noch mal ganz kurz zu Ihrer Kindheit. Also in Riga geboren, 1947, als Sohn eben deutsch-jüdischer Eltern. Ihr Großvater war bereits Musiker, Ihr Vater auch. Beide Geiger.
Meine Mutter auch Geigerin.
Die Mutter auch Geigerin. War das eigentlich sonnenklar, dass Sie auch in diese Fußstapfen treten?
Ja, ich habe immer behauptet und behaupte es auch noch heute, dass mein Schicksal wahrscheinlich noch vor meiner Geburt entschieden wurde. Aber trotzdem, als ich Teenager war, musste ich das Schicksal in meine eigene Hand nehmen. Ich hatte noch viele andere Interessen, ob Film, Theater, Literatur. Aber dann entschied ich mich selber bewusst, ich mache zuerst das eine. Ich spiele Geige, ich mache Musik und ich bin immer noch dabei, obwohl die anderen Interessen mich nicht verlassen haben und wo immer ich nur kann, gehe ich denen nach.
Sie sind ein neugieriger Zeitgeist. Aber was ich fragen wollte, gab es denn irgendetwas, wo Sie sich dann doch abgrenzen wollten, mussten von Ihren Eltern, wenn schon der Beruf, die Berufung die gleichen waren?
Als ich meine Heimatstadt Riga verlassen habe, nach dem Abschluss der Schule und nach Moskau ging, war das schon eine Abgrenzung, weil Moskau inspirierte mich zu sehr vielen Dingen, von denen ich in Riga nur träumen konnte. In Moskau träumte ich auf eine andere Art, in Moskau ging ich diesen Träumen nach aktiv, indem wie ich meine Umwelt kennenlernte, ob Komponisten, die in Moskau lebten und tätig waren, oder Kollegen, mit denen ich begann zu musizieren. Sehr viel habe ich natürlich auch von meinem Lehrer, David Oistrakh, einem der wichtigsten Musiker, Geiger des 20. Jahrhunderts, gelernt, nicht übernommen, aber gelernt. Und es war eine Genugtuung zu sehen, dass ein großer Künstler, wie er es war, auch sehr großzügig mit seinen Studenten umgehen kann, dass er die Eigenartigkeit jedes Studenten respektiert und eben verhalf, denen ihre eigene Stimme zu finden.
Was war das für ein Geist bei Ihnen zu Hause, eben noch in Riga? Was herrschte da für eine Atmosphäre? Was war das für ein Ethos?
Für mich herrschte eine Atmosphäre der Arbeit, der Pflicht. Als erstes kam immer das Üben. Es wurde verlangt, dass ich viele Stunden übe. In der Familie arbeiteten alle viel, auch meine Mutter, mein Vater, die viele Jahre im Orchester, im Symphonischen Orchester des Lettischen Rundfunks spielten. Mein Großvater, der unterrichtete und außerdem noch sehr viele Essays zu Papier brachte. Arbeitsatmosphäre prägte auch die Familienatmosphäre. Und insofern, muss ich sagen, habe ich mich dem angepasst, indem ich auch sehr viel gespielt habe.
Was heißt denn das? Sie haben ja ganz am Anfang des Interviews gesagt, dass, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, würden Sie sich mehr Zeit wünschen. Das heißt, Sie haben auch mal in einem anderen Interview gesagt, Sie würden wirklich sehr viel arbeiten bis heute. Ist das das, was Ihnen Ihre Eltern unter anderem mitgegeben haben? Eine Arbeitsmoral, die einerseits gut ist und andererseits vielleicht auch manchmal zu wenig Freiheit lässt?
Sicher ist die Pflicht, ständig zu üben, etwas zu erarbeiten, belastend, und die Atmosphäre war auch ab und zu durch die Strenge meines Vaters nicht einfach zu verkraften. Aber ich habe mir trotzdem immer die Zeit auch damals schon genommen, nicht nur zu üben, nicht nur das Opfer dieses Impetus, dass du arbeiten musst, zu sein. Mich haben eben viele andere Dinge auch interessiert, wie sie mich auch heute interessieren, und ich habe versucht, mir diese Freiräume zu schaffen. Das hat mir sehr oft geholfen, hilft mir auch heute. Und deswegen sage ich, ich wünsche mir mehr, solche Freiräume zu haben. Freiräume für andere Kunstarten, Freiräume für meine Freunde, Freiräume für meine Töchter.
Niccolò Paganini, der Gradmesser für die Technik eines Geigers, Gidon Kremer hat auch ihn bezwungen, eben durch Üben, 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 Üben. Sind Sie auch ein strenger Vater?
Ich glaube nicht, nein. Ich habe meine Kinder viel zu wenig gesehen, indem sie erwachsen geworden sind. weil ich ständig auf Tournee war. Ich hatte sogar kaum die Möglichkeit, streng zu sein, weil sie waren immer auf Entfernung. Ich habe immer versucht, sie zu unterstützen, versuche das auch jetzt. Aber ich muss gestehen, Erziehung ist nicht unbedingt etwas, was ich so im Griff habe wie die Violine oder die Musik. Trotzdem versuche ich, wo ich nur kann, aus der Ferne Signale zu schicken, Ratschläge zu geben und freue mich einfach an den Tagen, an den seltenen Tagen, wenn ich mich mit meinen Töchtern treffe.
Da ist auch eine Melancholie, die Gidon Kremer umflor. Darüber, nicht für alles Zeit zu haben, was einem wichtig ist. Auch eine Art Altersmelancholie vielleicht, die Trauer über die Vergänglichkeit. Was hat er doch in seinem langen Leben alles gespielt, aufgeführt, eingespielt? Auch solche Klassik-Geigenlieblinge wie Tschaikowskis Serenade Melancholique. Thank you. Sie haben in Moskau studiert. Das war offenbar, wie Sie vorhin gesagt haben, eine wichtige Zeit für Sie. Wie stehen Sie zur Entwicklung, die Russland seither gemacht hat? Wie stehen Sie zum heutigen Russland, zur Politik dort?
Ich bin kein Politiker, ich werde kein Politiker sein, weil sich Politik mit Ethik sehr schlecht verbindet und mir ist die Ethik wichtiger. Ich bleibe Musiker und ich versuche nur, wo ich kann, zu den Geschehnissen, die auch einen politischen Sinn oder Unsinn haben, mich musikalisch zu äußern. Dieses Projekt Russland Gesichter und Masken ist so eine Äußerung. Das, was sich in der Politik abspielt, ob in Russland, in Amerika, in Syrien, in Frankreich, wo immer auch, beunruhigt mich. Es beunruhigt mich, es belastet mich und ich kann dem nicht gleichgültig gegenüberstehen. Aber das macht mich nicht zum Politiker. Meine Stimme ist die Stimme der Geige oder der Musik meines Orchesters Camerata Baltica. Aber nicht, ich bin kein Redner in dem Sinne. Ich gehe nicht auf die Barrikaden, um eine Sache zu verteidigen. Meine Stimme ist dafür zu schwach. Aber mit der Musik kann man schon etwas sagen und bewirken. Und auch wenn das nur ein Tropfen in dem Ozean ist, wenn jeder sich bemühen würde, einen Tropfen des Guten in die Wege zu leiten, wäre unsere Welt wahrscheinlich besser. Aber man ist immer wieder mit Gemeinheit, mit Lügen, mit Mord und Totschlag konfrontiert. Das stimmt einen sehr bedenklich und das beunruhigt mich als Musiker und als Mensch.
Vincent Sergejewitsch Lurie, ein vergessener russischer Komponist, gestorben 1966. Gidon Kremer hat auch ihm zu einer Renaissance verholfen, zum Beispiel mit diesem Concerto der Camera für Geige und Streichorchester. Sie haben gesagt, andere Künste, andere Disziplinen interessieren Sie sehr, haben Sie immer interessiert, interessieren Sie immer noch, Gidon Kremer. Und ich habe gehört, dass Sie im Moment ein Multimedia-Projekt im Auge haben, wo sich Kunst und Musik und Videokunst vermengen. Können Sie etwas dazu sagen?
Ich bin im Augenblick sehr besessen, würde ich nahezu sagen, mit diesem Projekt. Das heißt Bilder aus Osten, weil mich das Thema dessen, was sich in der Welt abspielt, beschäftigt, wie jeden von uns wahrscheinlich. Ich habe nach Mitteln versucht, das umzusetzen und kunstvoll zu verarbeiten. Das ist mir insofern gelungen, dass ich Verbindungen gefunden habe zu einer anderen Kunst, zu einem syrischen Künstler, der aus kleinen Kieselsteinen Skulpturen macht, Bilder macht. Und das Projekt verbindet sich wunderbar mit der Musik von Schumann, von den Klavierstücken Bilder aus Osten, die für Streicher instrumentiert sind, und den Animationen, die der georgische Künstler Sandro Cancelli, der Sohn des berühmten Komponisten Gia Cancelli, mit seinen Freunden, mit seinem Team aus den Kieselsteinen hergestellt hat. Das ganze Programm, das ganze Projekt heißt Bilder aus Osten. Wir haben die Premiere beim Festival in Sion gespielt und es noch einmal gezeigt in Lettland während des Camerata Baltica Festivals im September. Und seitdem suche ich jetzt nach der Möglichkeit, das auch woanders zu spielen, aufzuführen. Aber ich bin so überzeugt, dass dieses Projekt eine gewisse Aussage hat, das ich versucht habe, mit Hilfe von den allgenannten Künstlern und noch einer Filmregisseurin Marita Stocker aus Deutschland, es zu verfilmen. Wir sind jetzt in dem Endstadium des Schnitts und wenn das glücklich gelingt, was man ja immer hoffen kann, aber nicht immer ist es der Fall, wenn es so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann haben wir in einigen Wochen einen fertigen Film. Wo wir den zeigen werden, wie wir den zeigen werden, weiß ich noch nicht, aber ich würde mir wünschen, dass ihn so viele Menschen wie nur möglich sehen. Bilder aus Osten.
Besessen, geradezu besessen sei er von diesem Projekt. Und ja, er hat sich immer wieder besessen für das eingesetzt, was ihm wichtig war. Zum Beispiel auch die Musik von Sofia Gubaidulina, die man gar nicht anders spielen kann als besessen auf eine Art, weil sie so krass und zerklüftet ist. Gidon Kremer war genau der richtige Solist für diese Musik. Damals, Ende der 1980er, als er das Offertorium von Gubaidulina einspielte. Mir ist jetzt aufgefallen, dass Sie sprechen natürlich perfekt Deutsch, weil Sie haben ja deutsche Wurzeln. Ich nehme an, Sie haben zu Hause in Riga Deutsch geredet?
Deutsch war meine erste Sprache und ich sprach mein Leben lang mit meiner Mutter nur Deutsch. Mit meinem Vater sprach ich auch Russisch, aber mit meinen Großeltern Deutsch, aber ich ging nie auf eine deutsche Schule. Deswegen merke ich ab und zu, obwohl ich schon viele Texte auch auf Deutsch geschrieben habe und sozusagen keine Probleme mit der Verständigung habe, dass ich hier und da irgendwelche Mangel in der Sprache finden kann, in meiner schriftlichen Aussage oder auch mündlich.
Sie haben vorher ganz kurz mal ein bisschen gerungen, ganz kurz nur, was fast erstaunt, weil es eben eigentlich perfekt ist. Und das ist wahrscheinlich deswegen, weil Sie sagten, eigentlich Russisch ist die Sprache, die Sie seit vielen Jahren als Hauptsprache haben.
Es ist nicht so. Gerungen, ich ringe um jedes Wort, das ich sage, weil ich genau sein will und weil mir ab und zu ein Wort in einer anderen Sprache einfällt. Ich spreche aber in der Sprache, in der ich denke, und jetzt, wo wir uns unterhalten, denke ich Deutsch. Aber natürlich die Tatsache, dass ich viel Russisch spreche, aber auch sehr, sehr viel Englisch, dass ich immer noch nicht aufgegeben habe, Lettisch zu sprechen, obwohl ich 30 Jahre Pause eingelegt habe, wo ich aus Lettland wegreiste und dann nur mit der Gründung der Kremerata Baltica, wo ja auch sehr viele lettische Musiker mitspielen, wieder meine andere Sprache aus meiner Kindheit zurückgewonnen habe, nämlich Lettisch, dass ich auch etwas Französisch spreche. Kurz und gut, all das mischt sich in meinem Kopf und in meinen Schriften und ab und zu finde ich nicht das beste Wort für eine Äußerung. Aber zu meiner Rechtfertigung und Entschuldigung kann ich nur sagen, sogar der Google Translator findet nicht immer das richtige Wort.
Rechtfertigen und entschuldigen müssen Sie sich sowieso nicht, weil Sie natürlich unglaublich virtuos mit Sprachen umgehen.
Nein, ich meine nur, dass es, Sie haben nur gemeint, dass ich hier und da ins Stottern komme. Ja, ich komme ins Stottern, wenn ich nach dem genauen Begriff suche oder nach dem genauen Namen oder nach dem genauen Vergleich.
Sie sind ein sehr genauer Mensch auch.
Nicht so genau, wie ich mir es wünschen würde, aber trotzdem viel zu wissen oder viele Sprachen zu beherrschen oder halb zu beherrschen, ist genauso eine Bürde, wie es eine Erfahrung ist. Weil man sagt oft, dass mit der Erfahrung wird man weiser. Aber das stimmt gar nicht, weil auch ein Kind kann sehr weise sein, ohne Erfahrung. Ich würde eher sagen, dass die Kenntnisse, das Repertoire, das enorme Repertoire, das ich gespielt habe, die vielen Beziehungen, die ich gepflogen habe, privat oder professionell, die vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, eher oft eine Belastung sind. Ich würde nicht sagen, eine Belastung in dem Sinne, dass man aus den Erfahrungen nicht schöpfen kann. Man kann aus den Erfahrungen auch inspiriert werden für etwas Neues. Aber die Suche nach diesem Neuen beginnt bei der Feststellung, dass man schon so viel gemacht hat und dass man sich nicht wiederholen will. Das ist eine Eigenschaft von mir. Ich mag keine Wiederholung. Ich will immer voranschreiten, solange es mir gegönnt ist, die Kräfte dafür zu haben oder die Fantasie dafür. Und deswegen ist die Wahl des nächsten Projektes, des nächsten Stückes, der nächsten Zusammenarbeit mit wem, wann und wo, ist eine ständige Qual und ein ständiges Suchen. Es kann, wenn es glücklich läuft, kann es einen bereichern und vielleicht auch die Konzertprogramme bereichern, aber nicht jeder Tipp, den man hört, den man bekommt, den man selber erfindet, ist ein Glücksfall. Und deswegen muss man sozusagen mit seinen Niederlagen genauso leben wie mit dem, dass man etwas schafft.
Sie haben gesagt, das finde ich sehr interessant, dass viel Wissen kann auch eine Bürde sein. War Ihnen Ihre Violine auch manchmal eine Bürde?
Die Violine ist mir zum Teil meines Körpers geworden. Also ich meine, man kann nicht sagen, dass ein Fuß oder eine Hand einem eine Bürde ist. Wenn aber die Sichtweite sich verschlechtert, dann wünscht man sich, schärfer zu sehen. Wenn man unausgeschlafen ist, fällt jede Geste, jede Bewegung, jeder Gedanke oder jeder Satz auch gespielt, fällt einem schwerer. Ich würde nicht sagen, dass das ein ständiges Hindernis ist oder ein Mangel, aber das ist eben so, wie das Leben ist. Heute ist es weiß, morgen ist es schwarz. Man muss sich irgendwie damit arrangieren und nicht verzweifeln.
Neigen Sie eher zum Licht oder zur Dunkelheit, Gidon Kremer?
Sie meinen halb volles oder halb leeres Glas, ja? Ich schöpfe eigentlich vielleicht aus der Dunkelheit, aber ich strebe das Licht an.
Gidon Kremer als Solist im Violinkonzert in D-Moll von Felix Mendelssohn zusammen mit dem Orpheus Chamber Orchestra. Das war eine Passage von mir, Annelies Berger, online unter srf.ch/kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.